Backen, Hemden, Meilen und du. Ich persönlich, ich liebe Titel, wo wenn du ihn lesest, findest und bist aber gleich ein bisschen neugierig. Ich liebe Titel, die nicht von Anfang an verraten, um was es geht. Aber ich verspreche euch, am Schluss der Predigt wisst ihr ganz genau, was die Backen, Hemden, Meilen mit du oder mit dir zu tun haben. Ich habe mir überlegt, wenn ich dich fragen würde, warum du so bist, wie du bist, warum du so tickst, wie du tickst, dass deine Antwort vermutlich in die Richtung gehen würde. Du würdest etwas sagen wie, ja, mit meiner Kindheit, Prägungen, Erlebnisse, die ich gemacht habe, Einfluss von Zeitgeist, von Kultur, natürlich mein Glauben, mein persönliches Wertesystem und mein Verständnis darüber, wie das Leben funktioniert. All diese Sachen machen aus, dass du so bist, wie du bist. Die Sachen beeinflussen dein Selbstbild, die Sachen beeinflussen deine Identität. Jetzt gibt es Kulturkreise, wo zu diesem Konstrukt noch eine weitere Schicht dazukommt. Dort sind es nicht nur deine Erfahrungen oder deine Prägungen oder deine Sicht von den Sachen, die deine Identität bestimmen, sondern auch die von deinen Grosseltern und von ihren Grosseltern und von denen ihrer Grosseltern. In diesen Kulturen ist deine Geschichte nicht allein entscheidend, sondern die Geschichte von deinen Vorfahren bestimmt auch, wer du heute bist. Und ich stell dir mal vor, du bist mit so einem Denken aufgewachsen. Nicht nur meine Geschichte, sondern auch die Geschichte von meinen Ahnen hat einen Einfluss darauf, auf wer ich bin. Und stell dir weiter vor, du bist ein Jude im ersten Jahrhundert, weil die sind mit so einem Denken aufgewachsen. Und als Jude im ersten Jahrhundert, so ums Jahr 30 herum, machst du dir Gedanken über deine Identität, über wer du bist und somit auch über die Geschichte von deinen Vorfahren. Und du überlegst, eigentlich hat alles angefangen mit meinem Urahn, Abraham, der Verheißung bekommen hat, dass aus ihm ein grosses Volk werden soll, das eine Verheißung ist für alle Völker. Aber bis aus dem einzelnen Mann ein Stamm, 12 Stämme und ein Volk geworden ist, das sind es in Ägypten gewesen, das Sklaverei. Gut, Gott hat sie nachher mächtig befreit. Er hat sie rausgeholt aus dieser Sklaverei, aus dieser Gefangenschaft. Er hat sie ins gelobte Land geführt, wo sie sich niedergelassen haben, wo sie eine Zivilisation aufgebaut haben, eine florierende Wirtschaft. Und Gott selber hat gesagt, ich möchte mitten unter ihnen wohnen und hat sich in einem Tempel niedergelassen, mitten in diesem Volk hinein. Grosse Könige haben das Land regiert. Aber das war das einzige Höch. Nachher ist alles bergab. Zuerst hat Uneinigkeit geherrscht im Land. Das Land ist zerbrochen in ein Nordreich, in ein Südreich. Die Könige sind gekommen und sind gegangen, die einen gut, die anderen schlecht. Nachher sind die Assyrer ins Land eingefallen und haben den Tempel kaputt gemacht. Der Tempel, das Zeichen von Gott, ist mit uns. Einfach kaputt. Die Babylonier sind gekommen, haben das Volk mitgenommen in die Gefangenschaft. Wieder Sklaverei. Also eigentlich back to the roots. Und die, wo sie nachher zurückgekommen sind, haben die Stadtmauer wieder aufgebaut. Sie haben den Tempel wieder restauriert. Aber es war nicht mehr das Gleiche. Es war nicht mehr wie vorher. Kurz darauf ist Alexander der Grosse eingefallen und hat Jerusalem eingenommen. Die Stadt Davids. Und mit ihm ist das griechische Denken, das hellenistische Denken auf Israel gekommen und hat die Art, wie man als Juden Sachen anschaut, vergiftet. Später ein Volksaufstand gegeben, Makkabäerkrieg und am Schluss sind auch die Römer ins Land eingefallen. Jede militärische Macht aus der Nachbarschaft hat deinen Vorfahren ein Scheibein gegeben. Das ist die Geschichte von deinem Volk. Und in diese Geschichte wirst du hineingeboren. Und wenn du jetzt als Jude im ersten Jahrhundert dastehst und dir überlegst, ja, wer bin ich denn? Und die letzten 1000 Jahre ist entweder dein Volk in der Sklaverei oder die Heime unter fremder Herrschaft. Hey, wer bist denn du? Was macht das mit deiner Identität? Als Jude im ersten Jahrhundert gehörst du zu der weltweiten Unterschicht, zu der weltweiten Unterlegenen, zu den globalen Verlierern. Zu den Loser. Was ist aus der Verheißung geworden? Ein Segen für alle Völker. Das sieht definitiv nicht danach aus. Etwas muss sich ändern. Es braucht einen, der aufsteht und sagt, jetzt ist genug. Irgendein charismatischer Leiter, wo die Leute um sich sammelt und eine Revolution startet. Einer, der die Macht an sich reisst und das Land wieder gross macht und Trümmer rausrührt. Und dann hörst du Gerüchte von einem Typ, der so ein Revoluzzer könnte sein. Und hat den Spitznamen Sohn Davids. Und du bleibst David. Das ist der, der schon als kleiner Bub einen Leu und einen Bär erschlagen hat beim Schafhüten. Das ist der, der am Reis Goliath den Kopf abgeschlagen hat. Das ist ein Schlechter von Riesen. Hey, der war ein guter König und er hat alle Feinde vernichtet. Und dann hast du es gehört. Der Sohn Davids, der hat heute eine Rede am Nachmittag. Und du gehst nachher dort hin, um dieser Rede zuzuhören. Und die findet an einem Ort statt, wo man später als Ort der Bergpredigt wird kennen. Und du hast richtig vermutet, er leitet einen Schlachtplan aus. Er macht seine Kriegspropaganda. Aber die tönt ganz anders, als du erwartet hast. Komm, ich höre dir mal rein. In Matthäus 5. Ihr wisst aber, dass es heisst, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Okay, Jesus, was soll das? Ich glaube, unser Jude im ersten Jahrhundert ist zünftig vor den Kopf gestossen, als er das gehört. Und ich muss gestehen, ich auch. Das sind die Verse, wo ich Mühe habe. Also, Auge um Auge, das gefällt mir noch. Ich bin mit Actionfilm gross geworden, das hat mich geprägt. So. Lade nie gefallen. Aber da die anderen Backen anheben. Also, hey, soll ich meinen Jungs sagen, wenn sie auf dem Pausenplatz wieder mal abgeschlagen werden? Weißt du nicht, wehren. Heb die anderen Backen an. Nein, sicher nicht. Da widerstrebt sich alles in mir. Aber vielleicht bin ich ja der Einzige im Raum, der Mühe hat mit diesen Versen. Und darum habe ich gedacht, wir können gerade in die Anwendung übergehen. Man macht jetzt so, jeder schlägt dem links von ihm auf die Backe und nachdem wir schauen, ob er die anderen auch noch hat. Okay? Nicht? Also, dann lassen wir das bleiben. Aber auch die anderen Versen. Wenn mich jemand vor Gericht aussaugen will, dann gebe ich ihm noch mehr. Nein, sicher nicht. Oder jemanden begleiten. Also erstens werde ich nie gefragt, ob ich jemanden begleiten soll. Und wenn bist du das letzte Mal gefragt worden, sollst du jemanden begleiten. Gut, als ich noch jung und verliebt war und sie mich gefragt haben, ob ich sie heim begleite, ein Stückchen. Dann habe ich gesagt, was ein Stückchen? Den ganzen Weg, nicht eine Meile, sondern zwei. Aber da geht es um die Feinde. Ihr merkt, der Text, der macht etwas mit mir. Und ich habe lange mit diesen Versen gerungen. Und ich bin geforscht. Und ich habe gemerkt, dass der Text wie mehrere Ebenen hat. Und ich habe den Text... Oder die Passagen, die mir Mühe gemacht haben, sind, weil ich gewisse Ebenen nicht verstanden habe. Nämlich den historischen und den kulturellen Kontext. Und darum konnte ich die Verse für mich nicht richtig interpretieren. Und das ist das, was ich heute gerne möchte, ein bisschen Licht reinbringen. In den zeitlichen Kontext, wo die Verse gesagt worden sind. Vers für Vers. Fangen wir gerade an beim Vers 38. Ihr wisst, dass es heisst, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist etwas, das im Gesetz steht, wo Gott dem Volk Israel gegeben hat, wo sie in der Wüste waren. Wir finden die Originalstelle im 3. Mose 24. Dort steht, wenn jemand seinem Nächsten einen Schaden zufügt, wie er getan hat, so soll ihm getan werden. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einem Menschen einen Schaden zufügt, so soll ihm zugefügt werden. Wir befinden uns für kurze Zeit im Alten Testament. Gott hat das Volk Israel aus der Wüste befreit. Nein, aus Ägypten befreit. Sie sind in der Wüste. Und sie müssen lernen, wie wir als Volk miteinander in Freiheit leben. Dann passiert ein Vorfall und Moses befragt Gott, du, wie sollen wir das handeln? Und Gott gibt Anweisungen. Unter anderem diese Verse. Und Zahn um Zahn, Auge um Auge heisst eigentlich nichts anderes als Gleiches mit Gleichem. Und das war stets mal etwas brandneues. Wir müssen bedenken, das war eine ganz andere Zeit als heute. Zum Beispiel war Sklavenhaar kein Problem gewesen. Wenn sie nicht pariert, tust du sie zu peitschen. Da sagt niemand etwas. Das war eine Zeit, die geprägt war von Gewalt und Brutalität im Alltag. Oder wenn dein Bruder mein Bruder den Arm gebrochen hätte, dann hätte ich gesagt, Arm brechen, für das muss dein Bruder sterben. Du hättest dich nachher mit deiner Familie beratschlagt und hast gesagt, du hast unseren Bruder umgebracht. Dann töten wir alle deine Brüder. So ist das zu und her gegangen. Und mit dem Gesetzesteil sagt Gott, stopp. Hört auf mit dieser eskalierenden Gewalt. Ab jetzt gilt Gleiches mit Gleichem. Wie er einem Menschen einen Schaden zufügt, so soll ihm zugefügt werden. Aber nicht mehr. Und das war die Einführung von Gerechtigkeit. Rache ist plötzlich nicht mehr eskalierend. Und das war ein bahnbrechender, neuer Gedanke. Ja, und jetzt kommt der Sohn Davids und sagt, übrigens, Zahn um Zahn ist out, machen wir jetzt nicht mehr, machen etwas anderes. In meinen Augen ist das Problem, dass nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist etwas, was wir ja heute noch nicht mal auf die Reihe kriegen. Das ist nicht eine Reaktion, die einfach so aus mir rauskommt. Weil ich gebe zurück, aber richtig, setzt noch einen oben drauf. Vielleicht bin das einfach ich, wahrscheinlich. Echte Situation habe ich so beobachtet. Meine beiden grösseren Jungs sind im Kinderzimmer und Playmobil spielen. Ich sage der eine, komm, wir spielen das so. Nein, ich will nicht. Oh, bitte. Du willst immer bestimmen. Ja, schon anklagend. Und im Frust schmeißt er ein paar Playmobil-Männchen um. Du Idiot! Das wird beleidigend. Der setzt einen oben drauf. Du Oberidiot! Der nimmt das Männchen, rührt es ihm an den Kopf. Der steht auf, haut ihm auf den Kopf und läuft auf. Gewaltspirale im Kinderzimmer. Völlige Eskalation. Ein anderes Beispiel, das ich letzten Sommer am Halwillersee beobachtet habe. Ein kleiner Bub geht zu seinem Vater dran, der Wasserpistole, so ein kleiner so. Spritzt nass. Der ist am Zeitung gelesen, schmeißt die Zeitung weg, wird hässig. Hör auf oder ich schmeiß dich ins Wasser. Hey, das ist nicht Gleiches mit Gleichem. Das ist umgegeben, aber zünftig. Ist weltpolitisch übrigens genau das Gleiche. 2001, Twin Towers. Ein Terroranschlag wird damit vergolten, dass die gesamte Armee von einem Kontinent mobilisiert wird. Dann holt man sich noch die Armee vom Nachbarkontinent, nämlich die NATO, mit ins Boot und besetzt jahrelang das vermutete Angriffsland. Das ist nicht Gleiches mit Gleichem. Wir haben das bis heute noch nicht gelernt, Gleiches mit Gleichem, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist keine natürliche Reaktion, die aus uns einfach rauskommt. Und doch kommt vor 2000 Jahren schon Jesus mit der Fortsetzung von diesem Konzept. Und zwar im Vers 39. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses tut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Da ist wichtig, dass wir ganz genau lesen. Steht nicht, wenn der eine eins auf die Backe haut, dann heben die anderen an. Das heisst, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann heben auch die linke an. Kleiner, aber feiner Unterschied. Zwei wesentliche Facts. Erstens, Linkshänder sein ist gesellschaftlich noch nicht so lange gesellschaftsfähig oder akzeptiert. Das ist vielleicht seit 70, 80 Jahren. Also ich denke, unsere Grosseltern, die als Linkshänder auf die Welt gekommen sind, die sind umtrainiert worden. Das heisst, zu dieser Zeit hast du alles, was du gemacht hast, mit rechts gemacht. Inklusive jemanden schlagen. Fakt 2. Wenn du jemanden schlägst, kannst du das mit der Handfläche machen oder mit der Faust. Oder aber du kannst es mit dem Handrücken machen. Jemanden mit dem Handrücken schlagen, das war zu römischen Zeiten nicht einfach ein Schlag, sondern es war ein Schlag mit einem Statement. Und so hat das Statement bedeutet, du Hund, du bist nichts wert. Du bist unter meiner Würde. Du bist nur ein Dreck. Und wie lautet unser Vers jetzt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt? Ja, ist besser als ein Freiwilligen, oder? Ich schlage ihn mit rechts. Und mit rechts kann ich nur mit dem Handrücken auf die rechte Backe schlagen. Also Jesus sagt da, wenn ich jemanden schlage und mit dem Schlag ausdrückt, du bist nichts wert, dann heb ihm die linke Wacke hin. Und dann kann er dich nicht noch einmal mit dem Handrücken schlagen. Das geht dann gar nicht. Also wenn er nochmal will, muss er die Fuß brauchen. Und mit dem sagst du, wenn du ihm die anderen Backen hast, dann gibst du dein Statement ab. Du sagst, los, du kannst mich schon einmal schlagen, aber ich lasse meinen Wert nicht von dir festlegen. Du definierst nicht meine Identität. Ich lasse mich schlagen, aber nicht erniedrigen. Und ich stelle dir vor, der Römer schlägt den Jude mit dem Handrücken. Du bist nichts wert. Und der Jude steckt ein und hebt nachher die anderen Backen an. Kannst schon einmal. Aber du bestimmst nicht, wer ich bin. Hey, wie schauen nachher all die Leute rundherum, was der Römer jetzt echt macht? Die sind wahnsinnig gespannt. Schlägt er nochmal zu? Vielleicht ja. Aber vielleicht merkt der Römer, der kann ich mit Schlägen nicht klein machen. Dann lohnt es sich ja nicht, wenn ich nochmal schlage. Die Thematik hier ist, wer definiert deinen Wert? Ich habe etwas mitgenommen. Wie viel Wert hat das? 50. Einverstanden, 50. Gut, und wenn ich die jetzt so verkügle, wie viel Wert hat sie jetzt? Immer noch 50. Sind wir uns einig? Haben wir einen Konsens in dem?
Sie sagen, das ist weniger wert.
Das ist weniger wert? Ja, nein, kann ich noch gleich viel kaufen? Hat die Kaufkraft abgenommen?
Ja,
man kann
gleich viel kaufen.
Ich kann gleich viel kaufen. Gut, bin ich froh, sind wir uns einig. Sonst würde mein Plan nicht aufgehen. Da. Gut. Und was ist, wenn ich die Note jetzt anschreie und ich sage, du Idiot, bist nichts wert, und ich sie anspreuze und auf der noch rumtrample? Wie viel Wert hat sie noch? Immer noch gleich viel, immer noch 50 Stutz. Das ist gut. Bei einer Banknote ist das uns allen klar. Wenn mich aber jemand wie Dreck behandelt und auf mich rumtrampelt, dann habe ich das Gefühl, ich bin weniger wert. Kennen Sie das? Aber das ist ein massiver Denkfehler. Wir glauben, dass die Leute um uns herum unseren Wert bestimmen können. Aber nein, wir können die anderen Backen anheben und sagen, schau, du kannst so oft aufschlagen, wie du willst. Aber ich lasse meinen Wert nicht von dir definieren. Weil wer bestimmt unseren Wert? Jesus. Das ist immer die richtige Antwort in der Predigt. Jesus. Nein, Mensch. Darum ist das persönliche Gebet und die Bibellesen so enorm wichtig, damit wir lernen können, was er über uns denkt. Dass wir nicht uns von anderen einen Wert geben müssen, sondern dass wir den von Jesus bekommen. Und darum meine Frage an dich, wer definiert deinen Wert? Gehen wir zum nächsten Vers, Vers 40. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Wir sind da mit einer völlig anderen Situation konfrontiert. Weil wenn dich jemand vor Gericht zerrt, um etwas von dir überzukommen, dann ist die Möglichkeit gross, dass er auch ein Anrecht hat auf das, was er will und dass du vermutlich wirklich Schulden bei ihm hast. Tempelsteuer, höhere römische Abgaben, überrissene Zinsen für Darlehen und Zöllner, die dich übers Ohr hauen wollen. Das waren massive finanzielle Belastungen für die damaligen Menschen. Schulden haben hat zum Alltag gehört. Und es war nicht unüblich, dass dich mal einer vor Gericht gezerrt hat, um das zu bekommen, was er will. Um diesen Vers richtig zu verstehen, müssen wir eine ganz kurze Wortstudie machen. Wo bei uns Hemd steht, finden wir im Urtext das Wort Chiton. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und es bedeutet nicht so Hemli, so das Ding, wie ich habe, sondern es bedeutet mehr etwas wie Grundgewand, Unterwäsche, Tunika, etwas, was ich direkt auf der Haut hatte. Und wo bei uns das Wort Mantel steht, finden wir im Urtext das Wort Himation. Und es war ein grosses, rechteckiges Tuch, das eine Mantelfunktion hatte. Du hast es über die Schulter genommen, dass die Arme frei waren. Du hast es über den Kopf ziehen, dann hast du gerade noch Sonnenschutz angehabt. Also eigentlich das Cap von früher. Als Frau konnte das Kopftuch anziehen. Und die Simation ist aus edlerem Stoff bestanden, als Chiton. Es hat Verzierungen drauf gehabt, und es war somit das wertvollere Kleidungsstück gewesen. Aber Simation ist niemandem wegnehmen. Wieso? Anweisung aus dem Gesetz, 2. Mose 22. Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke auf der bloßen Haut. Worin soll er sonst schlafen? Wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören, denn ich bin gnädig. Also die Situation ist so, dass du Schulden hast, aber bis auf deine Kleider auf der Haut hast du absolut nichts mehr, bist absolut pleite. Und unser Vers sagt jetzt, ja, wenn du ihm dein Chiton gibst, dann sollst du ihm aber auch noch dein Himation geben, weil wahrscheinlich lange dein Chiton, also ein Hemmli, lange vermutlich nicht, um den ganzen Schuldenbetrag zurückzuzahlen. Und jetzt die Frage, wenn du ihm dein Chiton gibst und nachher noch dein Himation, was hast du denn noch an? Gar nichts mehr. Und mit deiner Nacktheit entblößest du nicht nur dich selber, sondern du fragst deinen Gläubigen nonverbal, möchtest du wirklich so ein Mensch sein, der meine Schulden ausnützt, um mir alles zu nehmen? Bist du wirklich so habgierig und so gnadenlos, dass du sogar gegen das Gesetz verstoßest, um mir den Mantel zu nehmen? Bist du wirklich so ein Mensch? Dazu kommt, zu dieser Zeit war das Sehen eines Nackten viel peinlicher gewesen, als selber nackt gesehen zu werden. Und die Gerichtsverhandlungen, die haben nicht in einem Gebäude stattgefunden, sondern auf dem Marktplatz in aller Öffentlichkeit. Und wer sind die, die auf dem Marktplatz sind? Die Reichen. Die Armen sind draussen auf den Feldern am Arbeiten. Und vermutlich erzeugst du in dem Fall bei allen, die dich nackt sehen, ein riesiges Schamgefühl. Und du fragst wieder ohne Wort, in was für einem System lebt ihr? Ihr schämt euch, weil ihr einen Nackten seht. Schämt ihr euch denn nicht, dass ihr das System ausnützt, um euch auf Kosten der Armen zu bereichern? Es ist genau das Gleiche wie beim Schlag. Es ist nicht gegen eine Person gerichtet. Es ist dein Mantel abziehen, das muss ernst gemeint sein. Du möchtest wirklich deine Schulden zurückzahlen. Aber es ist gegen ein System von der Ungerechtigkeit gerichtet. Mit deiner Nacktheit gibst du nämlich auch deinem Gläubiger die Möglichkeit, dass er einsieht, umkehrt und sagt, hey, stopp, ich möchte nicht mitmachen bei so einem dreckigen System. Halt deinen Mantel an, ich verzichte auf den Restbetrag. Es ist es, sich zur Wehr setzen gegen eine Ungerechtigkeit, nicht gegen die Person, die ungerecht handelt. Ungerechtigkeit, die ans Licht kommt. Dort schauen alle an und die Täter müssen sich die Frage stellen, will ich eine Person sein, die so etwas macht, die bei so etwas mitmacht? In Hollywood hat sich im Rahmen dieser Hashtag-MeToo-Debatte ganz viel Dreck ans Tageslicht gekommen. Und es hat nachher enorm viel ausgelöst im Bereich von Gleichstellung und Schutz gegen sexuelle Belästigung. Eine ganze Industrie hat sich hinterfragen und hat nachher gesagt, nein, so wollen wir nicht sein. Und wenn wir jetzt heute nachforschen, was sind die Ursprünge waren, es war nicht eine Bewegung gegen die bösen Männer, sondern es war gegen Machtmissbrauch von Personen in Machtpositionen. Thema Mobbing. Es gibt Schulen, die bei Mobbingvorfällen alle Beteiligten zusammennehmen. Den Mobber, den Gemobbten und die unbeteiligten Zuschauer. Und dann machen sie eine Supervision und jeder erzählt, was er erlebt hat, wie er es erlebt hat, was er gefühlt hat. Und plötzlich wird ein Täter mit dieser Frage konfrontiert. Ja, wenn ich höre, wie es dem Gemobbten gegangen ist, was es ausgelöst hat, möchte ich so eine Person sein, die das bei anderen macht? Und die unbeteiligten Zuschauer, die nur zugeschaut haben, die müssen sich plötzlich fragen, möchte ich so ein Mensch sein, der bei so einem Zeich nichts macht und nicht interveniert? Die Schulen haben ganz einen grossen Erfolg mit diesen Interventionen. Wenn bei meinen streitenden Jungs, wenn es dort mal wieder überbordet, dann nehme ich, meistens ist es der Älteste, zur Seite. Und ich frage ihn dann, schau, du hast ihn gehauen, obwohl du hast als Erster gehauen. Findest du das recht? Findest du das fair? Und in der Regel ist nachher die Scham über sein Verhalten oder schlechte Gewissen in seinem Gesicht sichtbar. Weil er will nicht ein Mensch sein, der so Sachen macht. Wenn ein Umstand ans Licht oder an die Öffentlichkeit kommt, gibst du deinem Gegenüber immer die Möglichkeit, umzukehren und sein Verhalten zu ändern. Gehen wir zum letzten Vers, Vers 41. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Israel war von den Römern besetzt. Es hat ein römisches Gesetz gegeben, wo jeder Soldat ermächtigt hat, sich einen Zivilist zu packen und ihm das Gepäck zu geben. Also so die militärische Vollpackung zu übergeben und hat das nachher für eine Meile müssen tragen. Eine römische Meile kommt vom italienischen Wort Mille, also 1000, ist genauso lang gewesen wie 1000 Schritte. Das heisst, du hast genau gewusst, wenn du die eine Meile gegangen bist. Für das haben dich die Römer können zwingen, so hat das Gesetz gesagt. Aber sie haben dich nicht für das grössere Stück Weg dürfen zwingen. Das war auf eine Meile beschränkt gewesen. Wenn dich also jemand zwingt, sein Gepäck zu tragen, und du läufst die 1000 Schritte und du hörst nachher nicht auf laufen, dann wird der Römer schon sagen, hey, nein, warte, bleib da, komm, gib mir das Gepäck zurück. Ich will keinen Ärger mit dem Gesetz. Und mit dem nicht aufhören laufen, mit dieser Handlung sagst du, schau, du kannst jetzt über mich bestimmen, weil Gesetzlichkeiten so sind. Aber du hast keine echte Macht über mich. Ich kann mich entscheiden, dir gut zu tun und das Gepäck weiterzutragen, als ich von Gesetz deswegen muss. Ich kenne deine momentane Situation nicht. Vielleicht bist du irgendwo in einer Situation, bist du unterlegen, erlebst Machtmissbrauch. Dann möchte ich dir zusprechen, es besteht Grund zur Hoffnung. Weil jede Macht auf Erden geht eines Tages zu Ende. Und der, der heute an der Macht steht und die missbraucht, der ist morgen vielleicht schon nicht mehr an der Macht. Schau mal an, wo die Römer heute stehen. Es gibt eine Anekdote über den Gandhi. Sie war im Gefängnis und die Wärter haben bestimmt, jetzt geben wir dem ein paar Tage nichts mehr zu essen. Und der Gandhi hat gesagt, das trifft sich gut, ich kann sowieso gerade fasten. Das Gepäck weiterzutragen, als ich muss, das sagt, du hast keine echte Macht über mich. Du kannst mich ausnutzen, aber du kannst meine emotionale Reaktion nicht bestimmen. Ich kann mich entscheiden, mich nicht angegriffen zu fühlen. Ich kann mich entscheiden, nicht hässig zu werden. Aber das ist etwas, was man trainieren muss. Ich habe in meiner Spitex-Arbeit, oder für meine Spitex-Arbeit, habe ich das ganz bewusst trainiert, mich nicht angegriffen zu fühlen. Es gibt Situationen, da komme ich in einen Haushalt rein und dann wird als erstes einfach mal angeschnauzt. Und wenn ich es dann schaffe, das Training abzurufen, dann gelingt es mir meistens etwas zu sagen wie, oh, jetzt sind sie aber richtig hässig, hä? Wieso denn? Und also das Wieso denn, das muss wirklich ernst gemeint sein. Ich möchte wirklich wissen, warum das so ist. Und wenn er dann seinen Frust kann abladen und ich mich in ihn hineinversetze und es mir dann gelingt, das etwas zu sagen wie, ja, das stimmt. Ich verstehe sie. Ich glaube, in ihrer Situation würde ich auch hässig sein. Dann verpufft seine Wut. Weil erstens, meistens ist er gar nicht auf mich hässig, sondern über irgendeinen Umstand und ich bin einfach an dem, wo er es auslässt. Oder dann ist er vielleicht auf mich als Pfleger hässig oder auf die Spitex, aber ich bin mehr als nur der Pfleger. Er ist nicht auf die ganzheitliche Person hässlich, sondern vielleicht auf einen Aspekt an mich. Und das hilft mir, mich dort abzugrenzen und mich nicht angegriffen zu fühlen. Mein Feind kann mich nicht zwingen, dass ich mich angegriffen fühle. Etwas anderes, was er auch nicht verhindern kann, ist, dass ich für ihn bete. Ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet und das war so ein arroganter Typ. Ich konnte ihn nicht ausstehen. Schon mal, wenn er am Morgen gekommen ist, dann hätte ich ihn am liebsten. Aber ihm ist es vermutlich ja gleich gegangen mit mir. Auf jeden Fall habe ich nicht eine Stelle Zeit, habe ich angefangen zu beten und habe gesagt, Jesus, es steht in deinem Wort, wir sollen für die Feinde beten. Aber ich bringe es nicht übers Herz, dem irgendetwas Gutes zu wünschen. Ich kann den nicht ausstehen. Könntest du irgendetwas machen, das gut ist? Aber ich muss es ja nicht mal wissen, aber mach einfach etwas. Und ich habe das mehrere Tage hintereinander geschafft zu beten und mit der Zeit hat sich das Gebet gewandelt und ich kann doch sagen, okay, Jesus, ich wünsche ihm keinen guten Tag, aber könntest du ihm gleich einen geben? Und was soll ich sagen? Wir sind nicht Freunde geworden, bis zum Schluss nicht. Aber das Arbeitsklima ist angenehmer geworden. Es ist viel, viel angenehmer geworden. Merken wir, wie tief das die Verse sind, was für eine tiefere Schicht die noch drunter haben. Jedes Mal, es ist nicht ein Opfer sein und einstecken, aber es ist auch nicht ein doppelt so fest zurückschlagen. Es ist ein sich wehren, das gegen ein Verhalten gerichtet ist, aber nicht gegen den Mensch. Und so ist es mir dann auch möglich, das umzusetzen, was Jesus nur 3 Verse weiter fordert. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Auge um Auge, das war gestern. Aber jetzt ist, liebt deine Feinde. Und der Clou ist, wenn ich es schaffe, meinen Feind zu lieben, dann hört er auf, mein Feind zu sein. Ich bin vielleicht noch seine, aber er ist nicht mehr meine. So gut. Und Jesus erklärt nachher auch noch gerade, warum wir das machen sollen, im Vers 45. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Und ich bin überzeugt, Jesus meint da, unterm Strich sind wir alle gleich. Wir alle wollen doch einfach ein gutes Leben führen. Wir alle wollen ein bisschen Erfolg haben. Wir alle wollen unsere Familie versorgen können, eine positive Zukunft für unsere Kinder schaffen. Wir alle wollen Sinn finden in diesem Leben. Wir alle wollen geliebt werden und Anerkennung bekommen. Das willst du, das will ich. Das will unser Jude im 1. Jahrhundert, das will der Römer, der ihn schlägt. Das will aber auch dein Chef. Das will dein nerviger Nachbar. Das will auch deine Schwiegerfamilie. Unterm Strich sind wir alle gleich. Wenn die Sonne aufgeht, dann geht sie über uns allen auf. Und wenn es regnet, werden wir alle nass. Wir sind alle gleich. Und der Mensch ist nicht der Feind, sondern sein Handeln. Ungerechtigkeit ist das Problem. Nicht der, der sie ausübt. Die missbräuchlichen Machtstrukturen, nicht die, die drinnen stecken. Taten, nicht die Täter. Und um in das Denken hineinzukommen, möchte ich die 3 Punkte noch einmal zusammenfassen, die ich aus diesen Versen ziehe. Versucht euch an die zu erinnern, wenn ihr das nächste Mal innerlich so ein bisschen die Füße aufnehmt und bereit sind, zum Zurückschlagen. Punkt 1. Ich bestimme meinen Wert. Beziehungsweise ich bestimme, wer meinen Wert bestimmt. Nämlich Jesus. Und Gott legt deinen Wert in dem fest, dass du es wert gewesen bist, dass sein Sohn ans Kreuz geht. So viel wert bist du gewesen. Oder bist du immer noch. Punkt 2. Möchtest du so sein? Mein Gegenüber mit seinem Verhalten zu konfrontieren, gibt ihm die Möglichkeit, einsichtig zu sein, umzukehren und sein Verhalten zu ändern. Punkt 3. Du hast keine echte Macht über mich. Ich kann mich entscheiden, nicht hässig zu werden. Ich kann mich entscheiden, mich nicht angegriffen zu fühlen. Ich kann mich entscheiden, nicht zu hassen. als ich den historischen Kontext das erste Mal so richtig entdeckt habe, ich dachte, wow, so gut. Weil jetzt kann ich gewaltlos zurückschlagen. Ich kann sagen, komm, schlag da drauf und du musst mich als gleichwertig erachten. Schau, nimm mir den Mantel und du bist schuld, dass alle einen Nackten sehen. Ich höre nicht auflaufen und du kommst irgendwie mit dem Satz über. Aber es geht darum, den Feind zu lieben. Nicht ihm auf eine saubere und christliche Art herumzugeben. Es kommt so fest aufs Herz drauf an. Es kommt eigentlich nur aufs Herz drauf an. Ich verstehe die Verse jetzt ein bisschen besser, aber sie sind für mich nicht einfacher geworden. Ich habe ein gutes Stückchen Weg vor mir. Ich schließe den Kreis zum Anfang. Unser Jude im ersten Jahrhundert, der so geprägt ist von den politischen Umständen, der hat nicht das gehört, was er gerne gehört hätte. Der Schlachtplan klingt nicht so nach Schlachtplan für ihn. Und er geht heim und auf dem Heimweg denkt er doch über das nachher, was er gehört hat. Und die Wut sickert langsam in sein Herz. Und bis er zu Hause ist, hat er eine Erkenntnis. Und es ist eine Erkenntnis, die er mitnimmt von dem Ort und von dem, was er gehört hat. Nämlich die. Es ist nicht die Geschichte von seinem Volk, die ihn definiert. Es sind nicht die Erlebnisse, die er gemacht hat, die seine Identität bestimmen. Auch nicht, dass die Römer jetzt da sind. Auch nicht, dass sie unterdrückt sind. Er merkt, was ihn ausmacht, ist, wie er auf die Sachen reagiert. Wie er damit umgeht. Und das gilt auch für dich heute. Was dich ausmacht, sind nicht deine Umstände oder die unschönen Situationen, die du vielleicht erlebt hast oder das, was man dir angetan hat. Es sind nicht deine Prägungen, die dich definieren. Nicht das, was man dir antut, sondern das, was du nachher daraus machst. Es sind deine Reaktionen, die dich ausmachen. Es sind deine Reaktionen, die das alles übersteuern können. Es sind deine Reaktionen, die deinen Charakter formen und die dich ausmachen. Wir beten doch noch zusammen. Vater im Himmel, dein Sohn hat uns gezeigt, wie wir reagieren sollen, wenn wir ungerecht behandelt werden. Und es ist so schwierig zum Umsetzen. Es ist nicht etwas, das einfach so natürlich aus uns rauskommt. Wir brauchen deine Hilfe dazu. Hilf uns. Hilf mir. Zeig uns, wie wir Herr über unsere Emotionen werden können, damit wir ihnen nicht mehr hilflos ausgeliefert sind. Und hilf uns, unsere Feinde zu lieben, damit sie aufhören, unsere Feinde zu sein. Amen. Mögst du deine Identität in Jesus finden und die so festigen, dass Bewertungen von anderen Leuten dir nichts mehr antun können? Mögst du Herr über deine Emotionen werden, damit du dich bei verbalen Angriffen nicht mehr angegriffen fühlen musst? Und mögst du von Gott die nötige Liebe empfangen, um deine Feinde zu lieben, damit sie aufhören, deine Feinde zu sein? Amen.